Heute ist eine ganz besondere Person zu Gast, meine beste Freundin Vanessa und auch meine Trauzeugin. Vielleicht kennen sie einige von euch auch schon über Instagram. Sie ist nämlich Content-Creatorin, Autorin und spricht ganz viel über Themen wie Feminismus, Beziehungen, Selbstfindung und mentale Gesundheit. Und sie war tatsächlich schon mal in meinem Podcast, aber wir hatten danach beide das Gefühl, dass wir noch so viel mehr sprechen wollen. Und wir kennen uns ja auch nicht erst seit gestern, sondern schon seit der Schulzeit. Das heißt, wir haben wirklich einiges zusammen erlebt. Die Höhen und die Tiefen und wahrscheinlich auch ein paar Dinge, über die wir heute zum ersten Mal sprechen werden. In dieser Folge geht es um Freundschaft, aber nicht nur oberflächlich, sondern wirklich ehrlich. Wir sprechen darüber, was eine tiefe Freundschaft eigentlich ausmacht, warum sie auch unangenehme Gespräche aushalten muss und weshalb ein Partner niemals die einzige Bezugsperson sein sollte. Es geht um Themen wie Loyalität, Eifersucht, persönliche Entwicklung und darum, dass man nicht immer alles gut finden muss, was die andere Person macht und die Freundschaft trotzdem bestehen bleiben kann. Gleichzeitig wird es auch sehr persönlich. Wir sprechen über schwierige Phasen, über Angst, Verantwortung füreinander und darüber, wie wichtig es ist, sich auch mal gegenseitig Dinge aufzuzeigen, die man vielleicht nicht hören will. Also eine Folge, die sehr ehrlich, sehr nahbar und an vielen Stellen auch ein bisschen unangenehm ist. Aber genau deshalb ist sie so wichtig. Viel Spaß beim Anhören und wie immer freue ich mich über euer Feedback in den Kommentaren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shit Happens. Mir gegenüber sitzt meine beste Freundin und Trauzeugin Vanessa fucking Sielmann.
That is you. Danke für die Intro, das Intro. Hat mir gefallen.
Ja, ist gut.
So kannst du eigentlich immer Hallo zu mir sagen.
Ja, so stelle ich dich jetzt immer vor anderen.
Nee, einfach, wenn ich durch die Tür reinkomme.
Ah, okay. Mach ich. Unangenehm. genau, wir sind seit ein paar Jährchen befreundet. Wir kennen uns schon eine ganze Weile. Wir kennen uns seit der 5. Klasse. Alter Schwede, das ist wie lange her? Wie alt sind wir?
Fast 20 Jahre.
Ach, fast 20 Jahre sind wir schon befreundet. Und wir haben einiges erlebt in dieser Zeit. Wir sind quasi zusammen, nicht nur quasi, wir sind zusammen erwachsen geworden. Hatten viele Höhen, hatten viele Tiefen, hatten mal eine Phase, wo wir mehr Kontakt haben, wo wir weniger Kontakt hatten. Und ich würde sagen, hat sich ganz gut gehalten, die Freundschaft. Und wir stehen immer noch hier. Und immer wenn wir über unsere Freundschaft irgendwelchen Leuten erzählen, dann kommt ganz oft das Feedback so, boah, krass, so lange seid ihr schon befreundet, wie macht ihr das? Darüber wollen wir ein bisschen sprechen, über das Thema Freundschaft im Erwachsenenalter. Und ja, bevor wir da reinstarten, würde ich dich gerne was fragen.
Oh.
Ich hatte dich ja beim letzten Mal schon bei unserem Podcast gefragt, was die peinliche Situation war, in der du mal kacken musstest. Und ich glaube, du hattest damals geantwortet, dass du es nicht so aufs Kacken bezogen hast, sondern aufs Pinkeln beim Frauenarzt, wenn du dann nicht pinkeln kannst.
Das kann sein, ja. Ich bin ja nicht so ein Damenmensch. Endlich mal was ich nicht habe.
Aber ein Blasenmensch.
Ja, das stimmt.
Ja, und du hast mir letztens was erzählt, was ich noch nicht wusste, was existiert. Willst du das erzählen?
Ich weiß nicht, was du meinst.
Die Angst vorm Pinkeln vor anderen.
Ach so, hä? Aber das verstehe ich nicht, wie du das nicht wissen kannst. Das ist doch voll, weil hast du das noch nie bei anderen beobachtet?
Noch nie, weil es für mich in meinem Leben nicht existiert, habe ich das noch nie so wahrgenommen bei anderen. Aber du bist auch die einzige Freundin von mir, glaube ich, die das nicht so kann.
Nee, Joni hat das auch.
Ja, aber vor ihm würde ich jetzt auch nicht, also so oft war noch nicht die Situation, dass Joni und ich zusammen auf Toilette waren.
Nein, ja, okay, aber...
Aber wir haben noch nie drüber geredet.
Ich glaube, viele Freundinnen haben das. Du musstest bei mir offensichtlich auch nicht, obwohl ich das habe, sozusagen.
Ja.
Ich glaube, viele versuchen das dann... Also es ist halt mega inconvenient, insbesondere als Frau, so sehr ungern vor anderen zu pinkeln, weil so gemeinsam auf Klo gehen oder... So, keine Ahnung, so, das ist halt so normal, dass, wenn ich dann jetzt jedes Mal sage, so, kannst du vielleicht draußen warten?
Hast du halt so, aber auch noch nie.
Nee, es ist auch nicht so schlimm. Es ist auch nicht, dass ich denke, dass ich das irgendwie, dass mir das unangenehm ist, so quasi objektiv. Aber wenn ich dann da sitze, dann macht mein Beckenboden macht so Schranke.
Und dann kommt einfach nichts raus.
Dann ist nix, so als müsste ich nicht.
Und dann findest du es weird, wenn wir das quasi mitbekommen würden? Oder damals?
Nein, das ist nichts, das ist keine conscious decision.
Keine Angst, weil es gibt
ja auch so
Paco Preces, wo man so Angst hat vor Toilettengängen.
Das ist einfach, so stell dir vor, du müsstest in der Öffentlichkeit pinkeln, auf so einem Platz. So, du kannst ja nicht einfach loslassen, mitten auf dem Marktplatz. Du wahrscheinlich schon, weil du immer
ich
auf Toilette bist.
Das. Ich kann das halt bewusst ansteuern. Also ich sitze dann auch manchmal. Und kennst du das manchmal, nach dem Orgasmus, nach dem Sex, dass man nicht pinkeln kann?
Ja, das kommt, weil das alles so geschwollen ist.
Nach dem Satisfier.
Das kommt, weil das alles so geschwollen ist am Orgasmus. Während du kommst und wenn du erregt bist, verändert sich ja auch das Innere deiner Vagina.
Das wird also schwillt an und wird dichter.
Das wird viel länger.
Länger?
Viel länger, ja.
Länger?
Mhm.
Wie? Länger?
Deswegen dehnt sich aus, sonst passt es nicht. Deswegen tut es ja auch weh, wenn man unerregt Sex hat.
Länger?
Ja.
In meinen Bauch rein?
Mhm.
Krass, ich dachte, das würde einfach nur so dicker werden, weil da so viel Blut reinballert. Nee. Hä, das finde ich jetzt, das habe ich wieder was Neues gelernt. Das ist länger? kannst gar nicht fassen. Zum Bauchnabel hin oder wie?
Na, ich weiß nicht ganz genau, was passiert, aber das dehnt sich halt aus und dann, damit alles reinpasst.
Okay, und deswegen ist es dann manchmal schwierig, weil ich habe das so nach dem normalen Sex auch, aber vor allem nach dem Satisfier.
Ja, das kommt, weil das besser nicht dann ist. Das hat was mit dem Erregungslevel zu tun.
Fabio, was machst du falsch? Crazy. Okay, das heißt, man kann daran messen, wie gut der Sex war und wie erregt man war anhand dessen,
ob man danach denken kann oder nicht. Ich weiß nicht, ob man das wissenschaftlich so machen kann, aber
ich finde, das unsere Wissenschaft, die wir zu zweit getestet haben, ist super. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Genau, und so fühlt sich das dann für dich auch an, dass es quasi einfach nicht kommt.
Ja.
So, du sagst so, jetzt, loslassen. Und dann kommt
nichts. Eine Verkrampfung. So, als wäre ich gerade erst auf Toilette gewesen.
Krass. Okay.
Ja. Deswegen gehe ich manchmal dann mit Kopfhörern, wenn ich so campen oder so, habe ich Kopfhörer auf und Musik.
Dass du dann die anderen Leute ausblenden kannst.
Ja, und dann mache ich die Augen zu.
Dann machst du die Augen zu und stellst dir vor, du bist in einem anderen.
Woanders.
Hä, das ist krass, weil
ich muss so, ich
noch nie gehört.
So einen Mode kommen. Aber es ist auch besser geworden mit dem Alter.
Und was ist, wenn du besoffen so hinter so einer?
Ja, dann wird immer egaler. Okay. Also je mehr Alkohol, desto egaler. Ist ja klar, es ist ja eine Kopfsache.
Ja. Interesting. Weil ich wollte gerade sagen, da haben wir auf jeden Fall schon einige Momente zusammen gehabt.
Da habe ich meinen Inner Man gechannelt und habe wirklich gedacht, die Welt gehört mir und das ist meine Toilette.
Ist jetzt hier wie so ein Hund und ich markiere hier meinen Boden.
Das bestätigt mal wieder. Ja. Männer sind Hunde. Eigentlich gemein für die Hunde.
Weißt du noch, was deine erste Erinnerung an mich war?
Ich weiß aus Erzählungen, oder es ist so ein Bild in meinem Kopf, aber ich weiß nicht, ob das wirklich mein eigenes Bild ist, dass wir an dem Kennenlerntag in der 5. Klasse in so einem Stuhlkreis saßen und dann irgendwie so quasi so Blickkontakt aufgenommen haben und aus welchem Grund auch immer haben wir uns dann so, wir waren ja eine Gruppe, also es gibt ja nicht nur uns, entschieden so, das sind meine Freundin.
Ist so. Erster Tag, ich kann mich genau erinnern, Stuhlkreis.
Ich weiß nicht mehr, warum und wer zuerst. Ich habe das Gefühl, dass wir zuerst gematcht haben, aber ich weiß nicht mehr.
Doch, ich habe dich angeguckt und ich dachte mir, boah, die finde ich richtig cool. Du sagst so, ich weiß nicht, du hattest damals dann schon so Schmuck. Also ich weiß, ich hatte immer das Gleiche an. Ich hatte immer meine Florida-Jacke an. Ich hatte 7 Tage die Woche das Gleiche an. Und so, also ich absolut kein stylische Person damals gewesen. Und dann, ich sehe so, Mama, du hattest so richtig coole Sachen an. Ich weiß nicht mehr was, aber ich weiß noch genau meinen Gedanken von, die soll meine Freundin werden. Und dann hat es direkt gematcht.
Ja.
Das soll ich sagen. Seit der 5. Klasse, Day One.
Aber ich muss sagen, eigentlich eine meiner ersten Erinnerungen so richtig an also wenn ich an dich als Kind denke, ist meine allererste Erinnerung immer, wie dein halbes Gesicht angeschwollen war beim Fototermin wegen der Mücke.
Ja, auf Föhr war das tatsächlich. Da fing das an und dann sind wir nach Hause gefahren und dann hatten wir am nächsten Tag den Fototermin. Ja, ich habe eine Mückenallergie und die aber nicht gegen alle, komischerweise, sondern nur gegen so eins, stell mir vor der Hochzeit, dann flippe ich aus, Wawa. Was machen wir dann?
Du brauchst so, hast du so Tabletten?
Ja, ich habe ja alles immer dabei. Ich habe ja meine ganze Apotheke immer mit. Aber es ist genau vor dem Fototermin in der 5. Klasse, muss es ja gewesen sein. Und genau vorm Abiball, die Nacht vorher.
Und bei dem Fototermin der 5. war das Problem, dass wir so ein Gruppenfoto bekommen haben, bei dem dann die...
Sorry, ich muss mein Handy hat die ganze Zeit, mein Arsch hat vibriert.
Bei dem dann das Gruppenfoto an der Klassentür hing für 2 Jahre.
Das ist so scheiße. Und ich hatte wirklich einfach...
Dein Gesicht ist so doppelt so groß.
So ein Ei. Ich hatte da auf der Gesichtshälfte auch überhaupt keine Fähigkeit, einen Gesichtsausdruck zu haben. Das heißt, es war einfach so. Oh, und jetzt kann man drüber lachen, aber ich weiß noch, damals war das wirklich
Drama,
schlimm. Aber du hast mich damals schon ausgelacht.
Ja, weil du so wirklich auch aufgewacht auf einmal so, hallo.
Das war das erste Mal, dass das passiert ist. Auf Föhr, weiß ich noch. Und da hatte ich auch, weil deine Eltern hatten oder haben ein Ferienhaus auf Föhr und wir haben da immer sehr viel Zeit verbracht und also haben da ganz schöne Zeiten immer verbracht. Und da hatte ich auch meinen ersten allergischen Schock. Da hatte ich so eine Selbstbräunungscreme oder sowas benutzt und hatte auf einmal überall am Körper Pusteln. Ja, das weiß ich noch. Und deine arme Mutter immer so, oh, was ist jetzt schon wieder mit Carina? Und dann die Federallergie und dann das Asthma. Ich war immer ein Ditch irgendwie, naja. Ja. Genau, und dann waren wir in der 5. Klasse, sind close geworden. Und dann haben wir sogar so noch so eine Mädelsgruppe irgendwie gegründet. Wir waren wie so die wilden Hühner.
Eine Bande.
Gang.
Das war richtig offiziell mit Datum, mit Gründungsdatum.
Buch.
Weißt du noch, wann das war?
Ja, warte, 7.11.
Ja.
Ich weiß nicht mehr das Jahr.
Ja, muss er dann, als wir in die Schule kommen, sind 2007 gewesen sein.
7.11. war immer, und weil wir haben auch immer unser Jubiläum gefeiert und wir haben uns dann immer gegenseitig Sachen geschenkt. Und ich weiß noch, warst du das oder Lina, die uns Tangas geschenkt hat, selbst mit unserer ersten Tangas. Das war, die waren viel zu groß und die waren so, hatte sie so raufgenäht irgendwie was, so ein Herz.
Das war ich safe nicht, das war Lina.
Ja, das war Lina. Das war ganz süß. Und wir hatten so Bandennamen, wir hießen erstmal Freche Mädchen.
Wild Girls war das erste.
Wild Girls, aber falsch geschrieben. Mhm. Wilde Girls hießen wir quasi. Dass auch niemand von unseren Eltern uns mal gesagt hat, so Leute, das ist gar kein, wie schreibt man anders.
Ja.
Wild Girls, Clever Sheets, Freche Mädchen. Krass. Clever Sheets, das war eine Meisterleistung.
So heißt unsere WhatsApp-Gruppe.
Stimmt, CS, aber... Ja, wir waren mal vier, jetzt sind wir nur noch drei, deswegen ist es CS minus eins.
Ist auch viel realitätsnah. Wer findet schon wirklich einen Kleber mit vier Blättern?
Das stimmt. Wir drei sind geblieben und ich bin sehr happy mit uns dreien. Mhm. Und dann sind wir einfach zusammen erwachsen geworden. Wir haben Phasen gehabt, in denen wir mal closer waren, in denen wir uns mal entfernt hatten. Kannst du dich noch daran erinnern, wann war das, wo wir uns mal nicht so gut verstanden haben? Sehr oft. Echt auch häufig mal Streit, aber eigentlich hatten wir auch eher Streit noch mit einer anderen Person.
Ich wollte gerade sagen, du und ich hatten eigentlich gar nicht so viel Streit. Nee. Also,
ich kann eher mal die anderen so zwei gegen uns zwei. Und ich weiß noch einmal, oh mein Gott, egal, man kennt sie ja eh nicht. Also, da diese eine Person, die hat dir so eine E-Mail geschrieben.
Oh, E-Mails war ganz groß, oh mein Gott, weil wir hatten ja sonst auch keine SMS oder sowas. Aber zumindest haben wir es nicht genutzt. Das heißt, alle Streits wurden dann immer über E-Mail ausgetragen. Das war krass, ja.
Ja, und da weiß ich nämlich noch, da wusste ich so, she's a boss-ass bitch. Du hast diese E-Mail ausgedruckt und ich weiß noch genau, du sahst so hot aus, so in der siebten Klasse oder so, keine Ahnung. Du hattest so Stiefel mit so Absätzen und bist so da rein und hast so richtig... Und dann hast du diese E-Mail ihr so gezeigt und so, und dann so bam, also das war ein geiler Move, aber den habe ich noch in Erinnerung.
Ja, da hatte ich keine Geduld mehr für diese Art von Auseinandersetzung.
Ja, ich glaube, das beschreibt dich auch ganz gut, dass du grundsätzlich sehr gut da drin bist, Grenzen zu setzen und das einfach auch schon immer. Also du warst schon immer eine Person, die für sich eingestanden hat und es hat auch... Und ich nicht. Und das hat, also ich würde sagen, du hast auch immer sehr viel auf mich dann abgefärbt und wir haben irgendwie voneinander dann viel gelernt. Wie würdest du sagen, hat sich unsere Freundschaft dann entwickelt? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie noch tiefer ist als je zuvor. Also keine Ahnung, es entwickelt sich immer weiter. Mhm. Wie würdest du sagen, entwickeln sich Freundschaften dann im Erwachsenenalter, wenn das also so überging von so einer kindlichen Freundschaft in eine Teenie-Freundschaft, in eine Erwachsenenfreundschaft?
Also ich glaube, zum einen ist das Wichtigste daran, dass man erstmal sein eigener Mensch wird und eine eigene Persönlichkeit entwickelt, die natürlich dann auch davon geprägt ist, mit wem man so seine Jahre verbracht hat. Also so, du bist ein bisschen ich und ich bin ein bisschen du. Und ich glaube, immer dann, wenn sich wieder was so in einem selbst zurechtruckelt, dann gerät man manchmal mit anderen aneinander. Oder dann gibt es Phasen, in denen man sich nicht mehr so nahe ist, weil man sich selbst ja auch eine Zeit lang nicht so nahe ist. Man muss sich dann wieder erstmal kennenlernen und dann kann man gucken, okay, passt das noch zueinander und wie passt das und warum passen manche Dinge vielleicht nicht mehr? Und ich glaube, dadurch, dass wir diese Schritte dann immer miteinander gegangen sind und dass auch beide gut aushalten konnten, den anderen sich zurechtruckeln zu lassen, würde ich sagen, hat es dann so die Chance gegeben, dass man sich immer mehr kennenlernt und immer mehr die Person sein lässt, wie sie ist. Und dann natürlich, je älter man wird, desto mehr weiß, okay, was habe ich denn eigentlich wirklich an ihr? In welchen Lebensbereichen ist sie für mich unersetzlich? Wie können wir uns gegenseitig unterstützen? Und was bringt sie in mir zum Vorschein, was mir wichtig ist? Also früher war Freundschaft ja auch mehr so ein Nebenprodukt vom Zeit miteinander verbringen. Ja.
Und das ist halt irgendwann weggefallen, ne? Dass man dann ab Studium gesagt oder auf einmal gespürt hat, okay, wir sehen uns gar nicht mehr jeden Tag. Und früher war das dann so, man war gezwungen, miteinander die Zeit zu verbringen. Und das ändert sich dann ja abrupt, dass man auf einmal auch andere Menschen kennenlernt. Auch mal, ich hatte auch noch andere Freundinnen, mit denen ich mal dann auch mal intensiver war, mit denen es dann auch ein bisschen schwierig wurde und so. Also, aber wir haben irgendwie immer wieder zueinander zurückgefunden. Und das war aber auch ein Prozess. Und wir haben auch viele unangenehme Gespräche miteinander geführt. Also, es war halt auch bei uns irgendwie so, dass du mit, ich weiß nicht, wie alt du da warst, aber wo das mit der Diagnose da im Raum stand, da war ich ja, glaube ich, im Ausland, also 16 oder so. Das heißt, ich finde, unsere Freundschaft wurde auch früh voll ernst, weißt du?
Ja, wir haben ja auch schon ganz früh angefangen, wirklich über solche Themen zu sprechen, selbst als Kinder noch. Also ich weiß, dass wir eine Zeit lang alle mega Angst hatten, dass unsere Eltern sich trennen.
Das war so Spoiler so. Bei dir, war es wirklich so?
Ja, und die anderen hätten es vielleicht tun sollen, who knows. Aber da haben wir uns voll oft dann, da waren wir wirklich noch klein, vielleicht so 12 oder so.
Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern.
Da haben wir ganz viel darüber gesprochen, so warum wir diese Ängste haben und was, wo die herkommen und haben uns dann so gegenseitig getröstet, dass so, nein, deine Eltern lieben sich und bleiben für immer zusammen, so, naja.
Oh Mann, ich finde es so schade, ich habe so ein Gedächtnis wie ein Sieb und ja. Ich vergesse manche Sachen, deswegen ist es auch ganz oft, dass du mir irgendwas erzählst und ich bin so, was? Das habe ich gesagt.
Ja, und ich glaube, das war auch eine Kombi, also ich bin ja auch eh jemand, der sehr viel denkt, auf eine manchmal auch sehr anstrengende Art und Weise und mir sind meine eigenen Gedanken auch oft zu viel und du bist jemand, der auch super gerne Gedanken von anderen Leuten zuhört und nachfragt und daran interessiert ist und das war, glaube ich, eine gute Mischung.
Ja, ich glaube
auch.
Also ich glaube,
ich konnte da viel loslassen und du hast aber auch viel aufgenommen. Ja. Das war so eine gute Mischung aus Schwamm und
ja, ich glaube auch. Manchmal hast du mir so Dinge gesagt und dann war ich so, oh mein Gott, das habe ich noch nie drüber nachgedacht. Also du hast immer so sehr gut Denkimpulse gegeben und ich finde deine Art zu denken in den zu 99% der Fällen sehr, sehr gut. Also deswegen kann ich das dann auch sehr gut annehmen. Und man lernt halt irgendwie voneinander. Und ich finde es so witzig, weil ich glaube, wenn wir uns jetzt kennenlernen würden, ich weiß gar nicht, ob wir so befreundet wären, ob wir uns jetzt nochmal so anfreunden würden. Weißt du, wenn man sich jetzt so im Erwachsenenalter kennenlernt, weil wir haben uns halt alle drei in sehr unterschiedliche Richtungen irgendwie entwickelt und haben super unterschiedliche Stärken und Hobbys und Bedürfnisse und wie wir unseren Alltag verbringen, ist voll konträr. Und deswegen, ja, finde ich es aber so schön, dass wir so zueinander finden, weil wir so immer wieder voneinander lernen können. So, die einen können von den anderen lernen, also wir können von euch lernen, manchmal nochmal dreimal über eine Situation mehr nachzudenken. Zum Beispiel haben wir einfach fast ein Grundstück gekauft. Oh mein Gott, Leute, das war so krass. Das war vor einem Jahr oder so, wo ein Grundstück frei geworden ist, was Fabi und ich auf den ersten Blick voll attraktiv fanden. Und weil das nebenan Eltern war. Und wir waren schon so weit, also wir haben da drüben geklingelt, als wir dann gemerkt haben, dass da jemand ist, weil wir wussten schon, das steht lange leer. Und dann war da jemand und dann haben wir geklingelt und haben uns vorgestellt und wollten uns das mal angucken. Und dann haben wir es angeguckt und fanden das eigentlich voll cool und fanden die Vorstellung, nebenan Eltern zu leben, voll cool. Und dann haben wir den schon zugesagt mündlich. Nee, stand die ganze Zeit noch im Raum, weil da gab es noch eine andere Person. Wir haben den aber zugesagt schon mündlich. Dann haben die gesagt, die haben sich für uns entschieden. Dann haben wir schon irgendwas einmal unterschrieben. Mhm. Irgendwie so den, ich weiß nicht mehr genau, was es war, irgendwie den Wunsch, das zu kaufen. Und dann hat sie aber richtig lang gebraucht, um den Kaufvertrag oder ich weiß nicht genau, wie das dann ablief. Aber irgendwie hat sie richtig lang gebraucht, die Maklerin, irgendwie 3 Wochen oder so, bis sie uns das nächste Dokument geschickt hat. Und wir haben bestimmt 2-mal die Woche nachgefragt. Und wie sieht's aus? Und wir würden das jetzt gerne unterschreiben. Und dann weiß ich noch, wart ihr einen Abend bei uns und habt. Und das liebe ich an unserer Freundschaft. Ich liebe, liebe, liebe das, dass man immer zu 100% weiß, man bekommt Ehrlichkeit, weil ich brauche keine Freundin, vielleicht mal so im Alltag, ja, bei so banalen Sachen, kannst du mich auch mal gerne anlügen, aber so, scheiß drauf. Aber bei wichtigen Themen weiß ich, dass ich Menschen in meinem Umfeld habe, also ihr, euch vier quasi, die immer zu uns kommen und sagen werden, was sie denken. Und wenn sie das Gefühl haben, dass man in eine blöde Richtung geht oder irgendwie kurz davor ist, eine Entscheidung zu treffen, dass man nochmal kritisch hinterfragt. Und dann kann ich immer noch sagen, so, nee, machen wir, danke für eure kritischen Fragen.
Sagst aber, du auch meistens. Und ja. Dann kommt ein bisschen später, so, ja, ich habe nochmal drüber nachgedacht.
Ja, beispielsweise das erste war, aber eine Sache muss ich sagen, da bin ich sehr glücklich, das war der VW-Bus, weil das war, da haben wir uns den VW-Bus gekauft mit den Scheiben, mit der Toilette hinten drin. Und da wart ihr auch so, braucht ihr jetzt wirklich zu zweit und einen Hund einen VW-Bus, so seid ihr verrückt. Und dann aber nach erklären und bla bla bla, war das auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Aber ja, bei dem Haus habt ihr auf jeden Fall sehr kritisch hinterfragt und an dem Abend haben wir es noch abgesagt.
Wirklich, das weiß, ja. Wusste ich gar nicht.
Ja, wir haben dann noch, nee, eine Nacht drüber geschlafen und haben noch mal einmal mit Fabius Eltern drüber geredet und dann haben wir es abgesagt, weil das einfach wirklich nicht so attraktiv war. Im Endeffekt, auch wenn es schön gewesen wäre, jemand Eltern, aber ja, Gott sei Dank haben wir es nicht gemacht. Jetzt bin ich voll abgedriftet und weiß gar nicht mehr, worüber wir geredet haben. Ach so, dass ich das Gefühl hätte, dass wir voneinander lernen können. Mhm. So, dass man ihr uns beibringt, nochmal Dinge zu hinterfragen, wir euch vielleicht dafür ein bisschen Spontanität beibringen und Lina und Joni und so ein bisschen Lebenslust und auch Spontanität und lass nochmal was machen und sowas. Und so kann man irgendwie sich gegenseitig inspirieren und das finde ich total schön. Und ich finde den Gedanken auch so schön, wenn es dann irgendwann wirklich in Familienplanung geht und vielleicht noch weitere Lebewesen dazukommen, obwohl wir auch schon viele Leute und Hunde immer sind, wenn wir unterwegs sind.
Ich bin 4 Hunde auf, wie viele sind wir? 6 Menschen, schon ganz schön viel.
Ja, wir finden halt keine Ferienhäuser jetzt mehr, ne? dass es hoffentlich immer so sein wird und wir uns immer in allen Rollen, die wir dann annehmen, ja, unterstützen werden.
Ja, voll. Also ich finde, zu einer Erwachsenenfreundschaft gehört auch, dass man das aushalten kann, dass man über manche Dinge unterschiedlicher Meinung ist. Also obviously nicht über die grundsätzlichen Moral- und Wertvorstellungen, aber auch, dass man nicht alles gut heißt, was die Freunde machen. Also gerade bei meinen Freundinnen, ehrlich gesagt, die Jungs sind mir ein bisschen egal. Die sind halt auch dabei. Aber so, ich muss nicht alles gut finden, was meine Freundinnen machen, um die trotzdem zu schätzen. Ich finde ja nicht mal gut, was ich selber alles mache. Und deswegen finde ich so Freundschaften, die so einen Anspruch aneinander haben, dass die Person die perfekte Vorstellung von dem ist, was ich in ihr sehe, sozusagen, das hat meiner Meinung nach nicht viel Zukunft, weil das wird nie funktionieren. Also wenn wir uns jedes Mal dann quasi getrennt hätten, wenn die andere Person gerade nicht die eigenen Erwartungshaltungen erfüllt hat, sondern wären wir auf jeden Fall nicht mehr befreundet, weil zu diesem Auseinanderleben gehört ja auch, dass man sich auseinanderleben lässt, ohne dass man direkt was Großes draus macht. Also wir haben dann einfach vielleicht manchmal weniger Kontakt gehabt, weil wir gemerkt haben, okay, du machst gerade, keine Ahnung, hast viel Sport und die andere geht lieber feiern oder was auch immer. Und wenn man das dann nicht, klar kann man mal sagen, hey, ich vermisse dich und ich finde es irgendwie schade, dass wir gerade nicht mehr so viel machen, aber wenn ich auch einen Anspruch daran stelle, dass die andere Person auch sich nicht verändert oder ja, wenn dann meine Veränderung mitgeht, dann wird es, glaube ich, ganz dünn, je älter man wird, weil die Leben sich halt einfach immer weiter auseinander entwickeln und immer individueller werden. Und wenn ich jetzt jedes Mal sage, oh, ich finde voll blöd, dass ihr jetzt nicht mehr, keine Ahnung, mit uns Campingurlaub macht und jetzt nur noch ins Hotel fahrt oder so und darauf basierend dann die Freundschaft beende, dann wird es schon schwierig.
Ja, ich finde grundsätzlich so Anspruchshaltung oder Erwartungshaltung in Freundschaften sind manchmal schwierig, weil, also gerade das, was du sagst, wenn ich jetzt die Anspruchshaltung hätte, meine beste Freundin muss alles mit mir teilen und wir müssen alles zusammen machen. Vielleicht wäre das jetzt eine Freundin, die man jetzt kennenlernen würde, wenn man jetzt mehr dann auf Gemeinsamkeiten geht. Weißt du, wenn man jetzt im Erwachsenenalter jemanden kennenlernt, so bei einem Hobby und dann sagt, ja, oh cool, krank mal, magst du auch? Oder dass man dann so über Hobbys vielleicht mehr connectet, anstatt dann über die Verbindung, die wir einfach seit immer
ja klar,
haben.
Also wenn ich jetzt neue Freundinnen kennenlerne oder auch die Freundschaften, die sich jetzt bei mir noch entwickelt haben die letzten Jahre, dann waren die schon natürlich viel mehr darauf basiert, was mir jetzt wichtig ist. Und für mich ist es dann auch noch wichtiger, jemanden zu haben, mit dem ich wirklich auch Gespräche über Dinge führen kann, die mich interessieren. Und ehrlich gesagt haben wir nicht so viele gemeinsame Interessen, was jetzt so das Thema, worüber Themen, wir so nachdenken, ja, tagsüber so ist. Und das wäre ja auch voll anstrengend, wenn wir jetzt uns nicht schon so lange kennen würden und so vertraut miteinander wären und so ein quasi ja familiäres Verhältnis
so
hätten.
Das wäre so anstrengend.
Worüber würden wir uns dann unterhalten,
ja,
wenn wir so, hallo, so Kaffee trinken zusammen. Ja. So, und was
ja, das wäre so weird.
Woher ist dein Pulli? Ja, und worüber, welches Buch hast du gelesen? So, es würde
ja
uns so gegenseitig nur so null interessieren.
Ja, das meine ich total, dass man nicht so diese gemeinsame Ebene hat. So, wenn wir uns treffen, ist es so, dann geht's halt direkt deep rein. Und da gibt's gar nicht, also ich weiß es nicht, dann haben wir gar nicht die so themenmäßig, wo wir so viel uns austauschen können. Aber dann geht's irgendwie noch einen Schritt tiefer. Ich weiß es nicht.
Ja, und ich glaube, davon leben bei mir die meisten Freundschaften, dass ich mit jeder einzelnen Freundin, die ich habe, und ich habe fast nur sehr, sehr langjährige Freundschaften. Also ich glaube, meine kürzeste Freundin habe ich vielleicht seit 8 Jahren oder so. Und mit ganz vielen teile ich den Alltag nicht oder teile kein Hobby oder nicht mal wirklich gemeinsame Interessen, sondern dann einzelne Themen. Also zum Beispiel eine Freundin, die mich dazu inspiriert, viel zu reisen, viel rauszugehen, mich aus der Komfortzone zu bewegen. Eine Freundin, die immer hilfsbereit ist, die immer ein ganz offenes Ohr hat für ganz viele Sorgen, obwohl sie selber so viele Themen mit sich rumschleppt. Dann eine Freundin, die mir zeigt, wie man eine richtig gute Freundin ist, weil sie einfach viel fleißiger ist im Anrufen und im sich kümmern und im Nachfragen und sich Dinge merken und so weiter. Und das sind so viele Dinge, die ich dann bei unterschiedlichen Personen bekomme, dass mir das auch hilft, dann nicht von einer Person alles zu erwarten. Mhm. Und das predige ich ja auch immer, dass man das auch in seinem Partner nicht tun sollte. So, dein Partner kann nicht dein einziger Freund sein. So, das ist ungesund, das ist auch einschränkend. Nicht eine Person kann alle Bedürfnisse erfüllen. Und deswegen entspannt es dann aber auch ganz viel. Also muss sie ja auch gar nicht. Ich muss mit dir ja nicht über Bücher reden. Ich habe ja andere Freunde, mit denen ich über Bücher reden kann. Und das, mir persönlich hilft das voll, auch Freundschaft einfach manchmal sein zu lassen und der den Raum zu geben, den sie gerade halt braucht oder nicht braucht.
Ja, das ist voll schön, was du sagst. Und das musste ich auch lernen in den letzten Jahren, weil ich hatte auch immer das Gefühl, dass die Erwartung an Freundinnen, dass sie alles erfüllen muss. Und ich habe immer gemerkt, sobald eine Sache mich gestört hat, dann konnte ich die Freundschaft gar nicht mehr führen. Und deswegen hatte ich es auch in der Vergangenheit, dass sehr viele Menschen in mein Leben gekommen sind und dann wieder gegangen sind. Und dann der Input, dass man einfach nicht von jedem Menschen oder von jeder Freundin alles erwarten kann und erwartet, dass die jedes Bedürfnis von einem befriedigt, sag ich mal, ist voll das gute Learning.
Ja.
Also, was würdest du denn sagen? Wir haben ja schon extrem unangenehme Gespräche auch geführt und sehr eye-opening Gespräche. Und ich kann euch ja mal erzählen von einem Urlaub, in dem wir zusammen waren. Ihr habt in Glasgow gewohnt für ein Jahr und habt da studiert. Mehr oder weniger. Und das war
während Corona, ja. Wir haben es versucht.
Aber ihr habt euch da einen Hund geholt, das war ganz süß. Und wir sind euch dann mit dem Camper, wir sind zu euch geflogen und dann haben euch zu viert dann quasi besucht, also waren insgesamt zu sechst. Und da war gerade bei mir auf jeden Fall die Hochphase meiner Angststörung, Reizdarm-Angststörung, Reizdarm ist ja immer noch ein täglicher Begleiter, die Angststörung Gott sei Dank nicht mehr, damals war es auf jeden Fall sehr, sehr doll und es hat mich in den kleinsten Dingen angestrengt, also so alles war anstrengend. Vor die Tür gehen, einkaufen gehen, den Hunden rausgehen. Ich hatte so viele Ängste und die kamen dann natürlich in so einer Gruppenkonstellation auch extrem zum Vorschein. Also beispielsweise, wenn ihr dann wandern gehen wolltet und ich Angst vor Sport hatte, Angst vor Bewegung, Angst vor meinem Herzschlag, so viel ging da in mir vor und ich hatte damals noch keine Therapie gemacht. Und ich kann mich noch erinnern, dass das. Und ich hatte auch vor euch eine Panikattacke das erste Mal, das weiß ich auch noch, im Auto. Da waren wir in einem Café und haben so Pancakes und so gegessen. Daraufhin habe ich dann ultra Reizdarm bekommen und dann war das nur so ein kleines Klo direkt da. Es hat mir mega Angst gemacht und dann im Auto danach hatte ich eine richtige Panikattacke und das erste Mal, dass ihr das, glaube ich, auch so gesehen habt. Und danach weiß ich noch, dass wir sehr viele auch unangenehme Gespräche hatten, wo ihr dann auch wirklich gesagt habt, du musst dir jetzt Hilfe suchen und wir als Freunde können das auch nicht mehr so mit angucken und können das nicht mehr tragen und hat mir da voll den Spiegel halt vor Augen gehalten. Und wie war das für euch? Findest du das wichtig, in Freundschaften ja solche Gespräche auch zu führen?
Ich glaube, das kommt voll drauf an, was die Ursache ist. Also ich bin persönlich nicht so Fan davon, alles ausdiskutieren zu müssen, wenn ich weiß, dass das Themen sind, die meine Freundin vielleicht gar nicht wirklich bearbeiten kann. Also, oder die viel tiefer gehen als das, was jetzt zwischen uns vielleicht das Problem ist. Also, wenn ich eine Freundin habe, die vielleicht super unsicher über, ich weiß nicht, ihr Aussehen ist oder sowas. Und dann manchmal vielleicht was Unsensibles zu mir sagt oder so, weil das so ihr schlechter Coping-Mechanismus ist sozusagen. Ich bin eher jemand, der sowas stehen lässt. Also solange das für mich noch aushaltbar ist sozusagen, kann ich Leute sein lassen und kann dann sagen, okay, ich weiß, das liegt nicht an mir, das liegt nicht an irgendwas zwischen uns, das ist in ihr und sie hat gerade nicht die Kapazitäten oder die Möglichkeiten, da an sich zu arbeiten oder arbeitet vielleicht sogar schon an sich, aber das ist einfach jetzt gerade nicht sofort lösbar. Ich muss nicht Leuten noch mehr Druck machen über die Dinge, die sie vermutlich wissen, dass die eh schon nicht in Ordnung sind. In deinem Fall war es ja aber eine klare Ursache, nämlich eine nicht behandelte psychische Erkrankung und auch eine Codependency, die Fabio entwickelt hat, also dass ihr untereinander nicht mehr wirklich einschätzen konntet, wie geht's dir eigentlich? Also man über sich selber ja sowieso oft nicht. Und der Partner ja, das ist so ein bisschen so, wie wenn man seine eigenen Kinder jeden Tag sieht und nicht sieht, ob die wachsen. Und ich glaube, da ist es dann einfach auch die Verantwortung von Leuten, die nah genug dran sind, aber weit genug weg gleichzeitig, zu sagen, ich sehe, dass ihr oder dass es dir nicht gut geht und dass du gerade nicht die Tools hast, dich darum zu kümmern. Und deswegen sind das und das meiner Meinung nach die Tools, die du nutzen solltest. Und dann auch ganz klar diese Grenze zu sagen, wir wollen das nicht mehr mittragen, ging ja nicht so sehr darum, dass wir das jetzt nicht aushalten konnte, ob du jetzt mal eine Panikattacke hast oder so. Also ich konnte ja jetzt nicht deswegen nicht einschlafen oder so, sondern dass es für dich ja überhaupt nicht förderlich gewesen wäre, hätten wir so weitergemacht. Also je nachdem, was man für eine Erkrankung hat, aber insbesondere bei einer Angststörung ist krankheitsunterstützendes Verhalten halt das Schlimmste, was du machen kannst. Also so jedes Mal zu sagen, ja, kein Problem, dann gehen wir jetzt nach Hause. Ja, oh, mach dir keine Sorgen, bla bla bla. Wiegt dich ja dann nur in einem falschen Gefühl von Sicherheit und in einem falschen Gefühl von, also ich kann ja damit leben sozusagen, weil eigentlich kannst du ja nicht damit leben. Und es ist mega belastend. Und manchmal ist es dann schon auch Teil des Ganzen, den Leidensdruck oder die Konsequenz ein bisschen zu erhöhen, als wenn man halt eng genug dran ist, um dann zu sagen, okay, wir können da gemeinsam durchgehen, aber so die schlechten Gefühle müssen jetzt ausgehalten werden. Also das ist meiner Meinung nach das gleiche wie bei Traurigkeit. So, ich würde jetzt, wenn eine Freundin traurig ist, zum Beispiel wenn die sich von ihrem Freund trennt oder so, mein Ansatz an Liebeskummer wäre nicht, ah, mach dir keine Sorgen, das wird schon alles wieder und ist doch nicht so schlimm oder was auch immer, sondern dann auch zu sagen, okay, warum geht's dir jetzt gerade so? Ist es vielleicht aber auch gut, dass es dir gerade so geht? War das eine beschissene Beziehung? Also, I'm always gonna be the one, dass die dir dann auch sagt, so, das war auch einfach eine Kackbeziehung, so sei froh. Oder denk auch darüber nach, vielleicht, was war dein Anteil daran, so damit du daraus was mitnehmen kannst. Und ich finde, zur Freundschaft gehört, sich durch diese Gefühle zu begleiten und nicht diese Gefühle wegzureden oder zu schützen oder was auch immer. Und das war ja quasi unser Angebot, zu sagen, okay, so geht's nicht. Weil so sind wir auch, wir wollten uns ja auch nicht zum Teil der Krankheit machen lassen, also von der Krankheit instrumentalisieren lassen, weil ganz oft hat ja in solchen Momenten auch die Krankheit aus dir gesprochen und du warst dann auch oft sehr sauer auf uns oder sehr enttäuscht von unserem Verhalten, weil wir uns nicht krankheitskonform verhalten. Das ist ja nichts anderes wie bei einer Essstörung. So. Man ist schon auch dann oft im Streit mit anderen, vielleicht wenn man es auch nicht immer ausspricht, aber zumindest die eigenen Gedanken. Ich muss
dazu sagen, dass du selber lange unter einer Essstörung ja, genau. gelitten hast, ne?
Weil man dann denkt, oh, wieso macht sie jetzt so, das macht das jetzt mich unter Druck, aber das ist überhaupt nicht, bin das nicht ich, sondern nur meine Essstörung, die mich dann so unter Druck gesetzt hat. Und hättest du dann jetzt jedes Mal gesagt, ah ja, mach nichts, du musst nichts essen oder was auch immer, hättest du ja quasi dieser Krankheit geholfen. So. Und zumindest war das unser Ansatz oder unser Versuch, dir zu helfen und dir zu sagen, aber auch, dass wir dann auch Teil des Prozesses wären. So. Also wir haben ja auch immer angeboten, dass wir dann zum Beispiel Expos mitmachen oder sowas.
Ja, voll. Oder auch, dass Fabio dann auch angefangen hat, in meinem Namen, also in meinen Angststörungsnamen, sage ich mal, zu sprechen, weil ich dann irgendwann, keine Ahnung, es kam irgendwie eine Nachricht und ich war so, oh nee, kann ich jetzt nicht. Und dann hat Fabio angefangen, mich zu verteidigen und angststörungskonform, sag ich mal, zu reagieren und dann irgendwie so gesagt, hä, warum habt ihr das denn nicht mitbedacht und sowas. Und ja, das war auf jeden Fall richtig schwer. Also ich weiß noch, dass ich nach solchen Gesprächen auch immer richtig zu kämpfen hatte. Und es ging halt auch irgendwann dann um eure Bedürfnisse, weil wir haben auch so gesagt, dass meine Bedürfnisse durch diese Erkrankung halt immer dann voll in den Vordergrund geraten und eure nicht. Und dass wir nun mal so beste Freunde sind und halt auch voll gern zusammen in Urlaub fahren und Zeit zusammen verbringen und so. Und dass diese Zeit dann halt häufig nach meinen Bedürfnissen ausgerichtet war. Also klar haben wir jetzt alle verschiedene Bedürfnisse, wir haben jetzt Hunde, das schränkt eh ein und so weiter, aber es war jetzt schon doll, ja, es hat euch einfach in eurer Weise, wie ihr zum Beispiel Urlaub macht oder sowas, auch eingeschränkt. Und da haben wir jetzt auch Mittel und Wege gefunden, würde ich mal sagen. Ich hoffe, dass es euch damit auch gut geht. Ich denke, sonst hätte sie es angesprochen. Aber dass, wenn wir sowas machen, wie wir waren vorletztes Jahr über Silvester zusammen weg und dass man dann halt auch sagt, so, ich schaff's heute nicht in Amsterdam über einen Food Market und da viel zu essen. Dafür machen Fabi und ich dann was anderes und dann sehen wir uns danach wieder. Also, dass es trotzdem wichtig war, dass Bedürfnisse von euch kommuniziert wurden und dass ich die nicht als Angriff gegen meine Angststörung sehe, sondern ein, hey, die können auch das machen, worauf sie Lust haben. Und dann treffen wir uns halt abends wieder und verbringen den Abend schön zusammen. Und ja, ich glaube, wir haben einfach ultra viel, also geredet, kommuniziert, unangenehme Gespräche geführt. Ihr habt nicht zurückgeschreckt vor unangenehmen Fragen und Gesprächen und Hinterfragungen. Hat sich scheiß angefühlt, aber im Nachhinein weiß ich, dass das wichtig war, sonst hätte ich auch niemals eine Therapie angefangen oder niemals an Bewegungsängsten gearbeitet oder Gesundheitsängsten oder es war ja wirklich dann irgendwann so, nicht mehr alleine zu Hause bleiben zu können und dann heulend angerufen, hey, könnt ihr herkommen? Ich weiß noch, Lina damals auch so voll oft noch gekommen und sowas und ja, das, was du schon sagst, ist halt Angst verstärken, das und das weiß ich jetzt heute, was eine Angststörung ist und was man dagegen tun muss, um dass damit es besser wird, und das ist halt leider, Ängste auszuhalten und da durch zu müssen. Aber ja, ist auch für Freundschaften nicht einfach, wenn eine Person da so.
Ja, und das Problem ist ja auch, hätten wir nichts gesagt, also wir sind ja jetzt auch keine selbstlosen Engelchen. Also natürlich hat man auch eigene Wünsche und möchte mal sein Ding machen und so weiter. Und hätten wir jetzt nie was gesagt und dann aber innerlich immer gedacht, oh, gar keinen Bock und bla, jetzt geht's schon wieder darum und schon wieder darum. Es geht ja nicht mehr darum, dass man dir einen Vorwurf gemacht hätte, aber es wäre ja trotzdem so gewesen, dass man irgendwann einfach keine große Lust mehr auf die gemeinsame Zeit gehabt hätte. Und das heißt, davon hätten ja auch alle nichts gehabt, weil dann hätten wir uns einfach voneinander entfernt und hätte irgendwie die Freundschaft so auslaufen lassen. Und dafür muss ja jetzt nicht mal unbedingt jemand krank sein, aber zum Beispiel sich ganz, ganz oft auf Social Media zum Beispiel das Thema, wenn eine von beiden Mutter wird. Und da habe ich das Gefühl, ist ganz wenig Raum für ehrliches Feedback. Also, dass da viele sich nicht trauen, egal auf welcher Seite, ob jetzt die Mutter oder die Nichtmutter, dann zu sagen, hey, das und das wäre jetzt aber auch mal mein Bedürfnis und ich würde mir wünschen, dass das auch erfüllt wird. Sondern die setzen das voraus und dann wird da so ganz viel drüber geschwiegen und dann ist man irgendwann sehr sauer und dann sehr enttäuscht, weil, keine Ahnung, du kommst nicht vorbei. Aber ich weiß nicht, wie viele von denen wirklich sich hingesetzt haben und gesagt haben, hey, du kommst gar nicht mehr vorbei, obwohl du gesagt hast, du willst immer mein Baby sehen, so jetzt, das macht mich traurig. Warum? So, dass man dann da mal ein Gespräch drüber führt. Also ich weiß jetzt natürlich nicht, weil ich habe keine Freundin, die Mutter ist, aber ich glaube so die Angst davor, mal auszusprechen, hey, ich möchte ja auch gesehen werden, ist so groß, dass das oft dann dazu führt, dass man dann einfach so immer weiter so sich so zurücknimmt und rausnimmt und dann halt irgendwie nicht mehr so die, so eine Nähe besteht.
Ja, voll. Und ich glaube, eigene Bedürfnisse auszusprechen ist immer unangenehm. Also wenn man dann da sitzt und man weiß, die andere Person, ist, weiß ich nicht, sind immer unangenehme Gespräche und vielleicht ist das so das, was im Endeffekt alles zusammenhält, sind die unangenehmen Gespräche, die nicht aus du und Vorwürfen bestehen, sondern aus ich fühle mich so und ich habe diese Bedürfnisse und ich möchte oder ich wünsche mir, dass diese Bedürfnisse erfüllt werden und dann einfach eine ehrliche und offene Kommunikation von Gefühlen und Grenzen und Verständnis und dass man eigene Eingeschnapptheit, also einfach so eine Selbstreflexion, dass wenn man unangenehme Gespräche geführt, dass man, klar, im ersten Moment ist man vielleicht erstmal so, oh mein Gott, und dann fängt es an zu rattern und man bekommt auf einmal, fühlt sich so angegriffen und so weiter, dann ist ja voll normal, dass es erste Reaktion erstmal Abwehr ist, aber dass man dann wirklich hinterfragt und einfach auch weiß, dass Freundinnen einem nichts Böses wollen, sondern ja, im besten Fall unterstützen, ja, dass man genau Raum für diese unangenehmen Gespräche schafft, weil ich glaube, dass das einen das immer näher führt zueinander.
Ja, voll. Und was ich auch glaube, ist, dass wie soll ich das sagen? Also ich habe manchmal das Gefühl, vielleicht ist das noch nur von Social Media ein Eindruck, aber dass viele Freundschaft als so eine Sache betrachten, also das Konzept Freundschaft, das ist für die so ein, so muss Freundschaft sein. Und dann haben sie dafür so Regeln, also so eine Freundin ruft immer an oder eine Freundin kommt vorbei oder eine Freundin macht dies oder das. Und dann messen sie ihre Beziehung in ihrem Leben an diesem Konzept, was sie dafür haben, ohne zu betrachten, wie ist es mit dieser einzelnen Person und was sind die individuellen Dinge, die diese Person mir gibt oder die ich dieser Person auch gebe. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass viele Freundschaften daran scheitern, dass die Leute selber keine gut genügende Freundin sind.
Ja.
Weil, also wenn ich das auch lese, die Erwartungshaltung an das, so meine Freundin muss immer meine Erfolge feiern, meine Freundin muss immer meine Sorgen anhören, bla bla bla. Kann man dann aber auch wirklich von sich sagen, immer, ich
bin immer da, ja, und hört jemand.
Ja. Ich weiß immer, was du gerade beruflich machst oder was auch immer. Ich habe mich jedes Mal von Herzen für dich gefreut und war nie neidisch, dass du irgendwas hattest, was ich nicht hatte. Probably not. Und so, can I not give people grace? So kann ich nicht anderen, auch mal insbesondere Leuten, die ich liebe, zugestehen, dass sie manchmal auch einfach ein Arschloch sind. Also manchmal bin ich das Arschloch, manchmal bist du das Arschloch und so.
Wir mögen uns trotzdem.
Ja, und ich kann das dann auch manchmal sein, dass, also manchmal kann ich dann vielleicht für mich selber dann zu Hause denken, so, so wie nervig. Aber ich bin ja auch so und ich wünsche mir das auch oder ich setze das eigentlich auch voraus für eine Freundschaft, dass ich auch schlecht sein darf. Also zum Beispiel, ich antworte Leuten einfach nicht. Es wird sich niemals ändern. Ich weiß nicht, ob es mein ADHS ist oder ob ich einfach ein schlechter Mensch bin. Ich antworte Leuten nicht auf WhatsApp. Ich ghoste die, egal wie wichtig die Nachricht ist, selbst wirklich, wenn es wirklich wichtige Dinge sind. Ich vergesse das, es stresst mich übertrieben, ich kann dann wochenlang nicht schlafen. Es ist einfach der absolute Horror für mich. Und ich könnte keine Freundschaft führen, in der das immer wieder ein Streit ist. Ich kann komplett verstehen, wenn eine Freundin sagt, tut mir leid, auf dieser Grundlage kann ich nicht mit dir befreundet sein. Ich würde das niemandem vorwerfen. Ich habe das auch schon oft genug an Leuten angeboten und meinte so, wirklich, du kannst einfach sagen, wenn du keine Lust mehr drauf hast. Aber wenn du jetzt jedes Mal wieder zu mir kommst und sagst, oh, aber du hast jetzt schon wieder nicht geantwortet. Ich fühle mich ja immer schlecht und ich kann es aber trotzdem in dem Moment nicht ändern. Und wenn ich nicht manchmal auch diese Ambivalenz aushalten kann oder meine Freundin das aushalten kann, dann darauf hätte ich persönlich keine Lust. Ja. Weil ich möchte auch einfach mal blöd sein.
Ja, zu 100%. Ich finde das richtig gut, dass eine Freundschaft das aushalten muss, nicht perfekt zu sein. Weil so die Ansprüche, die wir selber schon aneinander haben und dann noch an uns selbst haben, dann noch an eine Freundschaft, dem kann man gar nicht gerecht werden. Und manchmal auch einfach, wie du schon meintest, mal Augen rollen und das einfach mal hinnehmen, ohne jedes Mal einen auf Insecurities oder was weiß ich hinzuweisen, das ist, glaube ich, voll wichtig. Was würdest du denn sagen, sind so deine wichtigsten Dinge in einer Freundschaft, was ist dir am wichtigsten? Ohne, dass du jetzt sagst, hundertprozentige Support, sondern vielleicht ist ja genau das, dass man...
Ja, also ich glaube, das ist jetzt keine Überraschung, aber es klingt immer so ein bisschen, als wäre ich ein Rapper, aber Loyalität.
Inwiefern? Also wo siehst du das? Wenn jetzt zum Beispiel, wäre Loyalität, weil ich glaube, so definieren das viele, wenn jetzt in einem Raum schlecht über dich geredet wird, dass ich dann aufstehe und sage so, fuck you.
Ich finde, das ist sehr kontextbezogen. Also wenn das jetzt einfach ein bisschen rumgesplash ist, ja, meinetwegen so. Ich finde, so, das ist auch unnötig, jedes Mal ein Fass aufzumachen.
Ich mache jedes Mal ein Fass auf.
Aber zum Beispiel, wenn, also, es gibt eine hypothetische Person in unserer Vergangenheit, die oft so Keile zwischen eingetrieben hat. Und die manchmal, die sehr, sehr gut darin war, dann plötzlich einer Person das Gefühl zu geben, ganz wichtig zu sein. Und das hat schon sehr früh nicht mehr mit mir funktioniert. Weil, auch wenn du super nett zu mir bist, wenn ich weiß, dass du gerade schlecht zu meiner Freundin warst, so, dann werden wir niemals befreundet sein. Ich habe bestimmt viele Fehler, aber ich kann von mir sagen, ich bin der am wenigsten opportunistischste Mensch.
Was heißt opportunistisch?
Für mich das Beste rausziehen, ja, und dabei die Kosten für andere Dinge ein bisschen vergessen.
Opportunitätskosten. Ja. Das ist aus BWL, jetzt weiß ich es, okay.
Also zum Beispiel, wenn... Sagen wir, du hast jetzt so einen losen Geschäftspartner oder sowas. Oder sagen wir, du hast Streit mit Janet. Und Janet und ich fangen dann doch einen Deal miteinander. Ich würde halt niemals dann einen Deal mit Janet anfangen, wenn ich weiß, dass sie dich schlecht behandelt, auch wenn ich davon übertrieben profitieren würde. So, ich würde den Millionen-Deal bekommen von Janet, aber ich würde es nicht machen, weil ich weiß, dass sie dich übers Ohr gehauen hat oder so. Keine Ahnung. Und ich glaube, und das fängt bei mir halt auch in viel, viel kleineren Dingen an. Und deswegen habe ich auch so wenig Freunde, weil ich einfach schon sehr, sehr oft in der Vergangenheit gesagt habe, das und das, was du gemacht hast, mit einer anderen Person oder mit deinem Moralverhalten. Oder deswegen habe ich auch einen sehr, sehr stark ausgeprägten Moralkompass oder Wertekompass oder was auch immer, was mit der Sicherheit auch manchmal Leute abfuckt oder wo sie denken, okay, who are you to judge? So. Aber das, ich brauche auch Freunde, die das durchaus mittragen. Also ich weiß, dass ich habe gelernt, über sehr viele Jahre, dass ich das nicht in dem gleichen Maß von anderen erwarten kann, wie Lukas und ich das anwenden. Aber, und manchmal fällt mir das noch schwer, das anzunehmen. Also wenn zum Beispiel noch Freunde von mir mit Leuten befreundet sind, wo ich weiß, dass die mich scheiße behandeln oder...
Andere scheiße behandeln.
Genau so, dann fällt mir das schon manchmal schwer, weil das für mich halt so ganz klar ist, dass ich das halt nicht machen würde. Ich kann das besser aushalten, ich kann da besser die Nuancen lesen und Verständnis dafür aufbringen, warum manche Leute das so machen, wie sie es machen. Aber ich brauche schon so grundsätzlich so ein Gefühl von mich darauf verlassen können, dass wir auf einer Seite stehen. Auch wenn man sich in dieser Seite durchaus auseinandersetzen kann mit Dingen. Aber so, ich glaube, das ist, also... Darauf bezieht ja auch meine Beziehung, also oder meine Ehe, dass ich weiß, dass mein Mann immer immer auf meiner Seite stehen würde. Deswegen habe ich auch immer dieses Thema mit, wenn er so Konflikte mit seiner Mutter hätte oder so, wie viele Männer dann einfach nicht es geschissen bekommen, zu ihrer eigenen Mutter zu sagen, nee, warte mal, so behandelst du meine Frau nicht. So, das, also, auch wenn wir jetzt auf der Straße unterwegs sind und jemand motzt sich an, ich habe schon so oft gesagt, ich bin so froh, dass ich noch keine Anzeige habe. It would be very close.
Aber das ist immer das Tolle, mit dir unterwegs zu sein, wenn man weiß, du hast den Rücken. Also ja. Also ich finde, wir haben ja gerade darüber geredet, was man selber gibt und was man sich wünscht. Und ich finde, da kann ich dir ganz ehrlich sagen, du gibst genau das, was du dir wünschst. Und das fühlt sich auch schön an als Freundin. Bei mir wäre es Verständnis, glaube ich. Also, dass man für den, nicht jetzt nur bei mir mit dieser reizsamen Geschichte, sondern grundsätzlich Verständnis für den Charakter, für die Vergangenheit, für die Art, für die Kommunikation, für alles Verständnis hat. Also, dass man, wie soll ich das beschreiben, so selbst wenn Lukas mich zum Beispiel manchmal Sachen sagt, so wir denken auch sehr konträr, wo ich mir so denke, hä, so würde ich niemals denken, dass ich aber immer Verständnis aufbringe für das, was er sagt oder wie er denkt oder beispielsweise auf ADHS bezogen. Ich habe so Verständnis dafür, dass du mir nicht antwortest. Es juckt mich kein Millimeter, dass du mir nicht antwortest. Wenn ich was will, rufe ich dich an und dann weiß ich, dann gehst du ran und dann klären wir das. Aber, und das war auch mal anders, dass ich da sicherlich auch mal Momente hatte, wo ich mir dachte, oh, so war jetzt, antworte doch. Aber du hast mir das erklärt und meintest, es klappt einfach nicht. Und dann bin ich so, ja gut, dann klappt das nicht, dann tragen wir das zusammen und dann ist das halt so. Und ich glaube, das ist für mich in Freundschaften extrem wichtig, dass man ja einfach Verständnis fürs Gegenüber aufbringt, egal ob es meinen eigenen Gedanken entspricht oder nicht.
Ja, ich glaube, davon lebt ja auch voll unsere Freundesgruppe. Also, dass wir auch so sehr liebevoll uns darüber auch lustig machen können. Und auch Verständnis dafür, wenn andere, dafür, was andere nervt. Also jetzt nicht nur, wie sind andere, sondern auch zum Beispiel, habe ich das Gefühl, dass bei uns schon auch sehr ausgeprägt ist, dass wenn, wie soll ich denn, was ist ein gutes Beispiel dafür? Zum Beispiel sind Lukas, also insbesondere Lukas, ist ein sehr strukturierter Mensch und sehr vorausschauend und er denkt immer an alles. Und wenn er sagt, wir fahren um 10 los, dann will er auch um 10 los. Und ich auch, weil ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Und wir sind sehr schnell sehr abgefuckt, wenn Leute sich nicht an diese 10 Uhr Thematik halten. Und ja, dann werden wir auch sehr sauer. Zu spät. Und also vor allem, wenn man so gemeinsam los will. So, das war früher oft ein Thema. Wir sind auch oft schon dann einfach so mit dem Auto schon mal losgerollt. Und da musste ich immer ins fahrende Auto einsteigen. So, und ich habe Verständnis dafür, wenn euch das nervt, weil ich ja verstehen kann, dass das für die meisten Leute nicht so wichtig ist. Und ich kann dann verstehen, wenn ihr dann mir vielleicht einen dummen Spruch reindrückt oder Lukas oder so. Andersrum könnt ihr aber dann probably auch verstehen, dass es für ihn sehr wichtig ist und gebt euch vielleicht mehr Mühe oder könnt dann verstehen, wieso ihr einen Spruch gedrückt bekommt. Und weißt du, ich glaube,
so Sprüche drücken, akzeptieren.
Ja.
Ja, wir lieben, so, wir haben uns lieb, die Basis stimmt, wir sind alle unterschiedlich und können uns auch einfach mal ein bisschen Sprüche drücken,
ja,
ohne dass man da
manchmal braucht man
ist.
Das auch, um das so ein bisschen so loszuwerden.
Ja, und in der Familie ist das ja auch nicht anders. Also da kommen ja auch viele Menschen, das ist ja noch das Schöne, dass wir nicht diesen familiären Druck haben, so ihr müsst funktionieren, sondern dass wir uns das ausgesucht haben, dass wir wollen, dass das funktioniert, unser Konstrukt. Aber es ist in der Familie auch nicht anders, da kommen auch so viele verschiedene Charaktere aufeinander. Da muss man auch irgendwie auch, manchmal muss man keinen Weg finden und sollte vielleicht Abstand halten, aber manchmal findet man einen Weg und arbeitet dran und da muss man dann halt auch manchmal, also Sprüche sind einfach witzig, muss man aushalten in dem Moment.
Ja.
Boah, ich habe schon so viele Sprüche kassiert.
Wirklich? Du bist aber auch jemand, der da oft Steilvorlagen für bietet. Ja. Und man muss auch sagen, Fabio ist wirklich dein größter Feind, was das angeht. Also die meisten kriegst du von deinem Mann.
Weißt du, dass wir letztens richtig Streit hatten? Wir hatten seit, ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal Streit hatten, aber wir hatten nach der Verlobungsfeier von Lino und Joni so Streit im Auto, dass ich geweint habe. Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal angefangen habe zu weinen durch einen Streit, weil er es auf einmal, seitdem wir verheiratet sind, witzig findet, sich über mich lustig zu machen.
Nee, das ist nicht, seit ihr verheiratet seid.
Wirklich? Ja. Mir ist das noch nie davor aufgefallen. Also manchmal ist es so, ich mache Witze. Du bist jetzt ich und ich bin Fabio, mach mal einen Witz.
Ich bin du?
Ja, also wir sind in so einer Gruppe und wir reden über irgendwas und dann sag ich was ich Witziges? Mein,
kein, weiß ich nicht. Was Witziges?
So macht er. Ja. Er hat so eine Grimasse gezogen und hat mich nachgeäfft. Oder hat dann so gemacht, Carina, das ist jetzt gar nicht witzig. Hat es so outgecalled. Ja. Und dann habe ich in dem Moment, ich sage schon die ganze Zeit, Fabio, ist das ja, ich habe es auch ein bisschen witzig gesagt, Lukas fand es auch maximal witzig, und dazwischen zu stehen, weil er war in der Situation dabei. Und es ging den gesamten Abend so, dass Fabio vor anderen sich lustig über mich gemacht hat, über meine Witze, so dumm gelacht hat, und das war richtig kacke. Und dann meinte ich schon da die ganze Zeit, ich so, Fabio, ich bin jetzt ernst jetzt, wir haben jetzt Streit, hör jetzt auf.
Lukas ist so, gar nicht. Lukas hat eine Woche darüber geredet, dass du gesagt hast, wir haben jetzt Streit. Er war so, er kam nicht darauf klar. Er meinte so oft zu mir, manchmal sitzt er jetzt noch so, vorgestern so, saß er so auf dem Sofa und so, weißt du, also Carina hat ja dann gesagt, wir haben jetzt Streit. Das fand ich echt, also hat sie das dann entschieden in dem Moment?
Hä? Ja. Voll witzig. Wieso hat die das so, weil es dann sonst einfach irgendwie passiert aus den Emotionen?
Ich glaube, er fand das erstaunlich, dass jemand nicht direkt an die Decke, weil I would be the one. Warum rede ich die ganze Zeit Englisch? Ich weiß nicht. Irgendwie, ich habe zu viel Musik vorhin gehört. So, ich glaube, er ist es nicht gewohnt, dass das jemand noch so aufschiebt, weißt du, weil ich hätte ihm in dem Moment an die Hölle heiß gemacht.
Das ist witzig, weil ich nicht. Also ich hätte es, wenn wir in der Sechsergruppe gewesen wären, vielleicht. Aber das war ja so, da waren ja so viele Menschen. Und ich hatte das Gefühl, dass wenn ich das jetzt einmal so ausspreche, dass er es checkt. Dann habe ich gesagt, wir haben jetzt Streit.
Ja, wir haben jetzt Streit. So, was er gemacht hat. Aber man muss auch sagen, dass ihr beide in der Vergangenheit auch,
oh, was kommt jetzt,
schon manchmal so keine großen Streitthemen, aber so, wenn ihr genervt voneinander wart, jetzt nicht unbedingt auf die Erwachsenenart geklärt habt, sondern dann so sehr genervt voneinander wart. Und
so
dann,
aus Witz dann?
Nee, schon auf schon Spernst. Mindestens mal spernst. Oh. Und dann euch, aber so, ihr könnt ja beide so heftig dich andere anzicken, also so, das macht ihr hauptsächlich untereinander, aber so wirklich? Nicht schlimm, jetzt nicht mit Beleidigung oder sowas, sondern so Fabio hat so nichts gemacht, bringt ihr so einen Teller so mit Obst oder so und dann, keine Ahnung, so unterbricht er dich so in deinem Satz und dann bist du so,
also, ich weiß nicht, was du meinst.
Dann schiebt er dir so den Teller hin oder so und berührt dich so am Ellenbogen oder so und dann bist du so.
Aber meinst du, weil oder davor schon was vorgefallen ist?
Ja, genau,
oder
also
random?
Nein, weil dann, keine Ahnung, ihr euch morgens wegen dem Hund gestritten habt oder sowas. Oder so, also keine großen Sachen. Und das, wo ich, weil das sind wahrscheinlich die Momente, in denen Lukas und ich uns dann eher direkt streiten. Und Lina und Jonas sagen, ja, Mensch, Schatz, ich habe da vollstes Verständnis für.
Oh
ja,
Gott,
wirklich?
Ey, wir sind so unterschiedlich, ja. Auch so streitkulturmäßig, ja. Auch wenn wir in unserer Sechsergruppe, wir sind so unterschiedlich. Wisst ihr, als wir in Amsterdam, jetzt hast du von uns hier was ausgeplaudert, jetzt muss ich von euch auch, weil ihr manchmal dann so überreizt seid, dass, wenn ihr überreizt seid, das häufig aneinander austragt. Ja. Und dann ist es sehr oft so, dass wir in der Sechsergruppe Joni, Lina, Fabi und ich vorgehen und ihr so 3 Meter hinter uns mit den Hunden und euch erstmal richtig fetzt.
Ja.
Bestimmt so eine halbe Stunde. Aber ich finde, wir haben alle voll den guten Umgang damit gefunden, weil irgendwann kommt ihr dazu und dann sind wir so, okay, bereit?
Ja.
Okay, dann gehen wir jetzt weiter und machen so, man akzeptiert die Eigenarten voneinander.
Ja, voll, komplett. Aber das ist echt, weil das ist immer lustig, weil man ist bei euch ja so nah dran, weißt du, weil so, das sind dann nur so Kleinigkeiten und man ist so selber so, man weiß ja gar nicht so genau, wo es herkommt und auf einmal sagt Fabio, ja, Carina, lustig. So, und du bist so, okay, ciao, Entschuldigung, was hat sie gemacht? Aber es ist eigentlich so was ganz anderes und andersrum genauso. Ihr gebt euch da auch beide wirklich nichts. Also,
wirklich?
Ja.
Ich finde das absolut witzig.
Und dann hat manchmal einer die Phase, manchmal der andere. Das ist sehr witzig, aber es ist super witzig, wenn man das ja dann beobachten kann.
Von
also,
außen.
Ich merke das ja dann, wenn Fabio jedes Mal so, wo ich auch jetzt so denke, so, warum? Warum
wie
bist du doof gerade?
Und dann wahrscheinlich siehst du schon meinen Blick die ganze Zeit so, weil ich bin auch so in Gruppen, bei unserer Sechsergruppe würde ich auch direkt aufstehen und sagen so, Fabio, what the fuck, so, hör mal auf jetzt. Aber in so, da waren halt so viele Leute, da hätte ich jetzt nicht eine Ansage gemacht und da habe ich so die ganze Zeit runtergeschluckt und innerlich war ich schon so, es hat sich so aufgebaut in mir, dass ich dann so ins Auto und ich war so, er hatte keine Ahnung, was ihn erwartet. Er hat es mit keiner Faser in seinem Körper gespürt, dass ich wirklich sauer bin. Dann war es wie in so einem Film. Wir sind so ins Auto gekommen, die Türen gingen zu, er sagt so, ach, war doch ein schöner Abend. Und ich so,
dann ging's los.
Ja, so ja, ist manchmal das. Muss es raus.
Aber guck mal, dann hat er direkt eingesehen und meinte, oh mein Gott, es tut mir so leid, ich wusste nicht, dass das in dir sowas aussieht. Ich dachte, das ist so unsere Art zu kommunizieren. Dann meinte ich so, kannst mich mal. Und dann haben wir uns wieder vertragen und jetzt hat das halt eben, glaube ich, nicht mehr gemacht.
Schade, ich fand das eigentlich ziemlich unterhaltsam.
Ich glaube, es ist sehr entertaining, wenn man von außen zuguckt. Oh mein Gott, das ist so interessant, dass du das sagst, dass wir so, ich finde das super interessant, weil mir ist noch nie aufgefallen, dass wir so
wirklich miteinander nicht
snappen. Nee.
Doch. Ihr seid kleine. Snap, snap, snap. Kleine
wirklich?
Krokodile.
Mm. Kannst du das nächste Mal das outcallen, weil ich will das merken. Aber ist es dann so auf witzig oder spürst du, dass wir wirklich was haben, gerade ein Thema?
Ne, schon. Ich glaube, bei Fabio liegt das daran, dass er sehr, sehr konfliktscheu ist und nicht so gerne von sich aus so sagt. Also er würde sich jetzt niemals da hinsetzen und sagen, Carina, lass uns erstmal reden. Yeah. Also ich glaube, das ist grundsätzlich in meiner Thema.
Er würde auch niemals zu Mausi kommen.
Ja.
Wir setzen uns hin.
Ja.
Was liegt dir denn auf der Seele?
Nope. So, deswegen, wenn es ihm nicht gut geht, warum auch immer, dann wird er ja einfach sehr gereizt. So. Und dann kann er ja auch wirklich sehr.
Das hat er auch bei euch.
So matzig werden.
Zick, er ist einfach eine Zicke.
Er ist eine richtige Zicke, ja.
Fabio, das denkt man, glaube ich, gar nicht. Das, ich glaube, niemand von euch, der das gerade hört oder sieht,
weil
denkt
immer so
sich, der
drauf
ist zickig.
Ja.
Aber der ist wirklich, der kann nicht ernst über seine Emotionen sprechen, sondern snappt, ist zickig, motzt, also ist so richtig auch unfair dann und
ist
dann.
Wie so ein bisschen wie so eine Karen und das ist sehr lustig, weil das wirklich.
Eine Karen.
Das ist gar nicht dann so, weil so, ich kenne nicht so viele Männer, die so sind und deswegen kann man das auch wirklich sehr, das ist auch sehr schlecht für ihn, weil er damit wirklich sehr schlecht auch rüberbringen kann, wie es ihm geht, weil alle sind so, lol, guck mal, Fabio, er ist wieder zickig.
So.
Und bei dir ist es schon ein bisschen mehr serious.
Ja.
So, aber. Fabio.
Wirklich? Sag ich das so?
Fabio?
Oh mein Gott, ich bin
gesprochen.
Habe ich das gesagt? Oh mein Gott, weißt du, was mich wirklich abfuckt, wo ich jetzt auch schon wieder sauer werde? Wenn wir davor besprechen, dass er sich um den Hund kümmert.
Ja, das ist immer der Hund.
Immer der Hund. Wenn wir sagen, wenn wir bei Freunden sind, gehst du mit dem Hund raus. Und dann muss der Hund raus. Und dann will er seinen Schnickschnack-Schnuck machen.
Ja.
Fabio,
boah,
wir haben das besprochen.
Wie oft
ihr
spielt sehr oft Schnickschnack-Schnuck, ja.
Ja, und ich lasse mich dann auch drauf ein, ey, naja. Aber ja, das ist sehr funny. Warte, irgendwas wollte ich dazu gerade noch sagen. Genau, es ist dann, und er sieht ja selber auch nicht, dass er zickig ist, sondern dann ist das Gespräch danach, dass ich sage, Fabio, du warst da wirklich unangenehm, so, was war denn da los? Und er kommt dann ja auch nicht von sich aus in die Gruppe und entschuldigt sich oder so. Da sagt er nicht so, ey, sorry, war voll unangenehm gerade, sondern naja, egal, vielleicht sollte er reinkommen, dann können wir mit ihm darüber reden.
Aber wir haben auch keine große Entschuldigungskultur, muss ich sagen. Entschuldigung ist selten beieinander.
Stimmt, ich habe mich, glaube ich, auch noch nie bei euch entschuldigt.
Also, außer
nicht
so richtig große Sachen, aber ansonsten, entweder wir klären es dann halt so, okay, was war die Ursache, oder es ist halt einfach so.
Ja, stimmt. So. Ja, aber also, genau das ist es ja eigentlich.
Ja.
Einander und seine komischen Eigenarten und manchmal auch sein Snappen und seine Emotionen witzig zu finden und
ja, gerade wenn man
so
viel Zeit miteinander verbringt. Ich glaube, sonst wird es auch echt anstrengend, weil sonst ist man auch nur am Diskutieren. Also, so, ich will jetzt auch meine Freundschaft nicht so überanalysieren.
Ja, good point. Ich finde, das haben wir sehr gut nochmal hier zusammengefasst. Ich habe noch 1 Million Fragen, die ich dir absolut gar nicht gestellt habe. Ich habe wirklich, glaube ich, 3 Fragen gestellt, die ich vorbereitet habe.
Community-Frage.
Alright, ich habe eine Frage gefunden. Und zwar möchte Verena wissen, wie gehst du mit Eifersucht und Freundschaften um?
Okay, also Eifersucht ist ja kein Neid.
Was ist
deswegen,
da der Unterschied?
Also ich würde sagen, Neid ist halt Wachen so, ist eher so auf materielle Dinge bezogen oder auf Dinge, die du hast oder machst. Eifersucht ist für mich was
stimmt.
Zwischenmenschliches.
Also wenn ich jetzt auf einmal mit einer anderen Freundin chille und du dann eifersüchtig bist.
Ja, würde ich
na,
sagen,
dann
oder?
Dann erzähl mal, jetzt bin ich gespannt. Warst du schon mal eifersüchtig?
Nee.
Du hast das
ich
nicht.
Hab
das
Gefühl
ist so kacke.
Nicht. Lukas und ich haben gerade eine ganze Podcast-Folge darüber gemacht, über, also vor allem Eifersucht in Beziehung und so Monogamie und Besitzansprüche. Und da haben wir ganz viel darüber geredet, warum wir das beide überhaupt nicht haben. Und das liegt daran, dass ich wirklich 0,0 Anspruch auf einen anderen Menschen erhebe. Also, wenn du jetzt sagst, du möchtest nicht mehr mit mir befreundet sein, so, dann wäre ich natürlich sad, aber ich wäre nicht sauer. Also, ich würde es nicht verstehen und ich fände es komisch. Also, ich würde wahrscheinlich schon sehr viel drüber nachdenken, weil ich wäre so, okay, warum? Aber ich finde, jeder hat ein Recht darauf, zu entscheiden, wohin seine Energie und seine Lebenszeit geht und sein Sein. Und wenn du das auch aus welchem Grund auch immer nicht mit mir teilen möchtest, dann finde ich, ist es absolut deine Entscheidung. Ich mag aber auch selber gar nicht das Gefühl von so eingeengt sein und von, also wo ich wirklich auch sehr allergisch drauf reagiere, ist so, warum hast du mich nicht gefragt, ob ich auch dabei sein will?
Habe ich noch nie gemacht. Ich weiß gar nicht, also ich weiß noch ganz genau, so oft war es, dass ihr irgendwas gemacht habt, ich das bei Insta gesehen habe und dann habe ich geschrieben, schade, wir hätten auch Zeit gehabt und dann bist du noch rum und so, Kiki. Das so, und jetzt finde ich es interessant, deine Gedanken dazu, also wir haben da obviously schon drüber geredet, aber deine Gedanken dazu
sagen. Ja, also ich mag das einfach für mich selber überhaupt nicht. Ich habe manchmal nicht, entweder nicht die Kapazität für so viele Leute oder ich habe gerade ein Thema, was ich mit einer Person besprechen möchte oder ich weiß, es gibt irgendwas, so ich weiß, ich will jetzt gerade über mein Lieblingsbuch sprechen und wenn du daneben sitzt, bin ich aber gestresst davon, weil ich weiß, dich interessiert es nicht und dann habe ich das Gefühl, oh Mist, jetzt muss ich meine Zeit hier irgendwie aufteilen, weil ich bin auch jemand, der sehr doll so versucht immer so die Gruppe so glücklich zu halten im Insgesamten. Ich kann nicht so gut ausblenden, wenn Leute vielleicht ein bisschen gerade unzufrieden sind oder was auch immer. Also ich fühle mich sehr verantwortlich für so die Stimmung von Leuten. Manchmal habe ich dafür nicht die Kapazität. Und so dieses, das, ich mag nicht so gern, wenn Leute mir was sagen wollen. Ich habe es nicht so mit Autorität. Deswegen bin ich auch selbstständig und deswegen streite ich mich auch so oft mit meinem Mann. Und das fühlt sich für mich so an, als würde mir jemand quasi befehlen, mit wem ich meine Zeit verbringen soll. Und deswegen würde ich da andersrum auch nie drauf kommen. Und für mich ist das so ein bisschen so der Kern von Eifersucht.
Du meinst Ansprüche an die Zeit der anderen Person zu
haben? Oder an die ungeteilte Zeit. Also wenn du jetzt Zeit mit jemand anderem verbringst, dann kann ich dir das total gut zugestehen, weil ich total genau das Gefühl kenne von, ich möchte aber gerade Zeit mit dieser Person verbringen. So, und selbst wenn man, also selbst mit seinen Kindern oder mit meinen Hunden habe ich ja manchmal das Gefühl, ich möchte aber gerade mit diesem Hund Zeit verbringen, weil mit dem gehe ich halt anders um als mit dem anderen. So.
Ja, und das ist ja auch keine Entscheidung gegen die andere Person, ja, genau. Sondern halt ein, gerade habe ich das Bedürfnis, mit der Person zu reden.
Und ich kann das verstehen, wenn man Unsicherheiten hat und so weiter, warum einen das dann manchmal verletzt. Und ich würde jetzt auch, wenn jetzt mal einer mal jemand schreibt, so, oh, warum hast du mich eigentlich, ich würde jetzt nicht sofort antworten, so, bist du dumm, so, sondern ich würde schon, ich habe schon Verständnis dafür, aber so grundsätzlich ist das was ich nicht mag und wo ich dann auch irgendwann sage, so, hey, so funktioniert das für mich nicht. Und wenn ich selber eifersüchtig wäre, würde ich mich schon fragen, warum habe ich, also woher kommen diese Unsicherheiten, woher kommt das Gefühl, da vielleicht nicht mehr wichtig zu sein oder was auch immer. Ich habe auch ehrlich gesagt, denke ich mir so, also gerade bei Männern, also es würde mir im Traum nicht einfallen, eifersüchtig zu sein, weil ich mir denke, ist er dumm? Also,
was meinst du, ach so, wenn der Mann eifersüchtig ist?
Nein, also wenn ich eifersüchtig, warum sollte ich eifersüchtig werden? Was will er? Ist er doof? Er hat mich.
Ah, so.
So
ja,
das ist mir ein Rätsel.
Also du meinst eifersüchtig auf andere Frauen,
ja, genau.
Wenn er Zeit mit anderen Frauen verbringt.
Also ich finde,
hat auch ja immer was dann wahrscheinlich mit einem Selbstwertgefühl zu tun.
Ja, voll. Und ich verstehe auch, wenn man eine negative Erfahrung hat, dass man dann sehr ängstlich wird. Aber für mich ist ein Typ, der halt mich hintergeht, jemand, so den will ich nicht mehr, so der Müll trägt sich selber raus. Und wenn er aber einfach nur ein bisschen flirten will oder sowas, dann ist das für mich Teil von sich selber auszuprobieren, von sich auszudrücken und was auch immer. Also ich habe auch, glaube ich, nicht so ein enges Monogamieverständnis.
Du hast auch einfach auch keinen Partner, der flirten kann.
Das auch. Aber selbst wenn, dann würde ich ihm das voll gönnen, weil ich will, dass er, wir sind seit 12 Jahren zusammen, so das, ich finde, es ist Teil menschlichen Erlebens, auch mal so Aufregung zu spüren. Und sorry, aber es ist nicht mehr aufregend, seinen Partner, den man schon 25 Mal in wirklich nicht so schönen Situationen gesehen hat, noch so, hallo, guten Abend, also weiß nicht, auf jeden Fall ist es bei uns nicht so. Und das ist in Freundschaften für mich ein ähnliches Gefühl. Also ich freue mich für Freundinnen, wenn sie mit anderen was Schönes erleben. Und wenn ich das Gefühl hätte, oh, ich verpasse da immer was, dann würde ich mich fragen, okay, ist das ein Me-Thema? Kann ich da mit mir selber dran arbeiten? Oder wenn das wirklich jetzt an der Freundschaft liegt, nehme ich, dass die mich wirklich ständig nicht fragen, ob ich dabei bin und ich wirklich ständig vergessen werde und irgendwie keine Rolle spiele und so weiter, dann würde ich mich einfach umorientieren. Also ich würde auch nicht, ich bin jemand, der so dafür kämpfen würde, dann da jetzt gesehen zu werden, weil ich glaube, du wirst niemals von jemandem zur Priorität gemacht werden, bei dem das nicht automatisch passiert. Also du kannst niemanden davon überzeugen, dich mehr zu lieben oder mehr mit dir befreundet zu sein. Und deswegen wäre mein Angang dann immer zu sagen, okay, das ist anscheinend dann nur eine Freundin, die für Kaffee trinken ausreicht, aber nicht für mehr. Und dann würde ich in Clubs gehen oder also so in Vereine oder in Büchertreffs oder was auch immer und da neue Freundschaften versuchen zu knüpfen.
Mhm. Ja, voll gut. Ich finde auch grundsätzlich jetzt nicht nur aufs Thema Eifersucht bezogen, sondern so grundsätzlich auf negative Emotionen, die so hochkommen, was ja voll normal ist, sei es Neid, sei es Eifersucht, sei es mal Wut oder keine Ahnung oder Unverständnis, dass es so gut ist, das erstmal mit sich selber auszumachen. Mhm. Also ich bin selber ein sehr impulsiver Mensch und habe auch schon sehr oft Dinge, wenn irgendwie was aufgekommen ist, so direkt wieder rausgehauen und habe nicht die Fähigkeit, wenn eine Emotion hochkommt, die direkt zu verarbeiten und dann rauszureden. Weil dann kommt es ganz häufig bei mir zickig und unreflektiert und emotional rüber und wütend. Und da habe ich auch für mich festgestellt, deswegen ist es auch häufig, ganz, ganz häufig so, dass wenn mal unangenehme Gespräche aufkommen, dass ich in mich danach gehe. Also ich verlasse nicht den Raum, sondern so, ich bin dann so in mir und brauche dann bestimmt eine halbe Stunde und bin einfach nur ruhig und ziehe mich voll zurück. Das hast du ja sicher, habt ihr auch schon ganz häufig erlebt, dass ich dann einfach leise bin und irgendwann steige ich dann wieder ein. Aber ich glaube, es ist voll wichtig für Menschen oder Freundschaften, nicht immer alles direkt rauszuhauen, sondern erstmal sich selbst zu hinterfragen und Emotionen fühlen zu dürfen, ohne die direkt nach außen rauszuhauen. Und sowas eben auch wie jetzt zum Beispiel Eifersucht, wenn ich sehe, ihr chillt zusammen, dass ich dann nicht schreibe, hä, was ist denn das, sondern warte, Kiki, deine Emotion ist gerade nicht so, die darfst du kurz fühlen und dann kannst du sie reflektieren für dich und dann kannst du in dir sagen, ich hoffe, dir haben einen schönen Abend und beim nächsten Mal bin ich wieder bei oder keine Ahnung, das wird schon einen Grund haben oder so. Ja, ich glaube, da für Freundschaften ist so eine gewisse Art von, nennt man es emotionale Intelligenz, ich weiß es nicht, im Einschätzen seiner eigenen Gefühle, glaube ich, voll wichtig, weil Impulsivität selten zu was Gutem führt.
Ja, ich glaube, das hat auch ein bisschen was so mit Bedürfnisaufschub zu tun. Also nicht alles, was ich denke oder will, muss ich ja jetzt sofort aussprechen oder haben. Also wir sind ja erwachsen, keine Kinder. Und ich glaube, das rettet einen vor vielen Streitsituationen, wenn man so ganz kurz darüber nachdenkt, okay, jetzt habe ich das Bedürfnis nach mehr gesehen werden oder mehr Zeit oder was auch immer. Ich denke noch mal kurz drüber nach. Ich packe es in meinen mentalen Warenkorb und dann gucke ich vielleicht morgen nochmal, ob ich es noch immer haben will. Mhm.
Und wenn man dann wirklich das immer und immer, ja, genau. Und wenn man es immer wieder spürt, dann natürlich ansprechen. Aber ja, da habe ich auf jeden Fall gelernt, erstmal kurz zu atmen und mich zurückzuziehen und dann kann man da immer noch drüber reden. Ja, was war nochmal die Frage? Hast du beantwortet?
Ich habe versucht, ja. Ja. Also ich kann da jetzt nicht so aus persönlicher Erfahrung sprechen, aber das wäre so mein...
Deine Herangehensweise.
Ein Ansatz, ja.
Wir haben jetzt hier noch unsere Klorollenfrage mit Themen, die absolut nichts mehr mit dieser Sache zu tun haben. Möchtest du noch irgendwas Abschließendes sagen zum Thema Freundschaften, was dir noch auf dem Herzen liegt, was ich noch nicht gefragt habe?
Ich mache jetzt Eigenwerbung.
Ja.
Für mein Buch, weil es gibt ein Kapitel, in dem geht es über Freundschaft.
Oh, das hast du uns schon vorgelesen und das war sehr tränenreich auf jeden Fall.
Und ein Teil davon ist, dass ich darüber philosophiere mit mir selber in dem Buch, dass ich glaube, dass ganz viele, also dass viele Leute sich nicht trauen, neue Freundschaften zu finden oder dass Freundschaft für viele Menschen ein Problem im Leben ist, weil das, was über allem liegt, so ein Schamgefühl ist. Also das Gefühl, nicht genügend Freunde gehabt zu haben und dass das so eine Art Qualitätsstempel für den eigenen Charakter ist. Also, dass man daraus, wie viele Freunde man hat oder hatte, schließen kann, ob man jemals andere Freunde finden kann oder ob man überhaupt welche verdient hat oder dass, wenn man vielleicht mal nicht so gute Freundschaften hatte, dass das ein Indikator dafür ist, wie Freundschaft grundsätzlich ist und dass ich der Meinung bin, dass das Überwinden dieser Scham und dieses Stempels von wer so und so viele Freundschaften hat, ist irgendwie ein besserer oder beliebterer Mensch. Also so diese kindliche Angst, beim Spielen nicht gefragt zu werden, uns davon abhält, offen zu sein und neue Kontakte zu knüpfen. Weil wenn man davon ausgeht, dass andere schon bedient sind an Freundschaften und kein Bedürfnis mehr nach menschlicher Nähe und Beziehung haben, dann fällt es natürlich viel schwerer, auf jemanden zuzugehen und zu sagen, hey, willst du mal mit mir einen Kaffee trinken gehen? Aber wenn ich davon ausgehe, dass wir alle genau die gleiche Person sind, nämlich die sich auf dem Schulhof manchmal ausgeschlossen gefühlt hat und die manchmal Dinge tut, die einer Freundschaft vielleicht nicht gut tun, also die manchmal der Blödmann ist, dann ist es ja viel einfacher zu sagen, hey, meine neue Arbeitskollegin, mit der habe ich ein gutes Gefühl, da könnte ich mir ja vorstellen, die mal zu fragen, ob wir was machen oder alte Freundschaften wieder aufleben zu lassen oder oberflächliche Freundschaften zu vertiefen, wenn man die Angst davor verliert, was die anderen darüber denken, ob man bedürftig nach Nähe ist oder so. Und ich weiß nicht mehr, was die Ursprungsfrage war, aber
Ob du noch was gerne zu Freundschaft sagen möchtest.
Ach so, genau. Das war während des Schreibens für mich eine Erkenntnis, wo ich das Gefühl hatte, ja, das trifft bei mir voll zu, dass ich oft aus Angst, dass jemand denkt, so, huch, hat die sonst keine Freunde? Was will die jetzt von mir? Mich nicht getraut habe, tiefer reinzugehen sozusagen und mich auch verlässlich zu zeigen. Ich habe neulich einen Oscar, das war auf dem, ich glaube, das war auf den Oscars, ein Red Carpet Interview mit einem Schauspieler, ich weiß ja nicht mal, wer es war, gesehen, der gefragt wurde, wie man damit umgeht, wenn man jemandem seine Liebe gestanden hat und die nicht erwidert wird. Und dann meinte er, the sun doesn't bother, also die Sonne interessiert sich nicht dafür, ob die Blumen blühen, sie scheint trotzdem. So, man kann einfach geben, ohne was zurückzuerwarten. Und man ist nie der Verlierer, wenn man sich ausgestreckt hat nach jemandem sozusagen.
Alter, bist du das Autorin oder warum findest du so passende Worte?
Das fand ich schön. Das ist krass. Ich bin außerdem auch Autorin jetzt, genau.
Ja, Wahnsinn. Also das klang sehr, sehr schön, was du gesagt hast. Und ich sehe das jetzt auch auf Social Media immer mehr, dass immer mehr Content-Creator-Kollegen darüber sprechen, dass es für sie voll schwer ist, keine Freundin zu haben. Und ich glaube, und da die kommen immer extrem gut an, die Videos. Also ich glaube, da können sich sehr, sehr, sehr viele mit identifizieren. Und für genau die waren die Worte, glaube ich, gerade sehr, sehr, sehr schön und heilend. Deswegen go look for some friends, guys. allgemein zu deinem Buch, möchtest du da noch ein paar Worte zu sagen?
Ja, ich weiß nicht, wann der Podcast rauskommt.
Wir können das so timen, dass der dann rauskommt, wenn dein Buch schon draußen ist.
Oh ja, also dann ist mein Buch ja schon da. Es heißt Been There, Felt That und es ist ein Essayband. Und es geht um Gefühle, die zu groß sind, um sie für sich zu behalten, aber irgendwie zu klein, als dass sie irgendwo repräsentiert werden. Also es geht um ganz viele Erfahrungen und Gefühle, die so sehr Teil des Alltags und des menschlichen Erlebens und vor allem des Erlebens als Frau sind, dass man das Gefühl hat, ach, wem soll ich davon erzählen? Es geht doch allen so oder es geht niemandem so. Und so eine Gleichzeitigkeit davon. Also zum Beispiel sowas wie sich ausgeschlossen fühlen in Freundschaften, die Angst, ob man genügend Trauzeugen hat, die Neugier auf einen anderen Menschen, obwohl man in einer Beziehung ist, schlechter Sex, die Angst davor, was die Eltern sagen, wenn man jetzt seinen Berufsweg wieder verändert oder das Gefühl, auf einem Freitagabend zu Hause zu sitzen und nicht zu wissen, ob man gerade ein mega Loser ist oder jemand, der sich gerade gut um sich selbst kümmert. Und das sind ganz viele unabhängige Geschichten, die das bearbeiten und die einem so ein bisschen das Gefühl geben, nicht allein zu sein.
Das ist sehr, sehr schön. Ich habe schon, wie gesagt, ein paar Ausschnitte davon lesen dürfen oder du hast sie uns auch vorgelesen. Und ja, das wird, ich weiß, dass das so unglaublich viele Menschen abholen wird und dass du einfach in diesem Buch das niedergeschrieben hast, was, glaube ich, ganz, ganz viele von uns erfahren haben oder ja, wo sie sich einfach wieder drin finden können. Und wir posten das in der Woche, wo dein Buch rauskommt. Mhm. Bedeutet, ich mache das jetzt, weil vielleicht ist es unangenehm, das selber zu sagen, aber wenn ihr das Buch haben wollt, dann kauft es jetzt, damit du auf die Spiegel-Bestsellerliste kommst.
Ja, und das ist natürlich sehr aufregend.
Wir packen den Link in die Verlinkung unten. Und dann, ja, weil ich weiß, das müssen ganz, ganz, ganz viele Menschen lesen und das wird ganz vielen Leuten helfen. Und ja, falls ihr euch das holen wollt, dann macht das jetzt schnell.
Fragen von der Scheißrolle.
Und zwar kannst du jetzt eine Frage ziehen, die du mir stellst und ich stelle eine Frage, die ich dir stelle. Willst du anfangen?
Das heißt, reiß einfach ein Blättchen ab?
Ja, und du liest mir das vor.
Okay. Welcher ist der schlimmste Modetrend, den du je verfolgt hast?
Boah, ich finde, das ist gerade auch voll im Trend. Und ich weiß, vielleicht werde ich es in einem Jahr auch tragen, weil ich bin auch so ein Modeopfer. Am Anfang finde ich Sachen hässlich und dann liebe ich sie. Das sind diese Ballerinas mit dem Huf, das sah aus wie ein Huf.
Nein, Karin, nein.
Die findest du hässlich? Schön?
Nein,
ich finde die nicht schön.
Hässlich natürlich, aber ja. Den Trend darfst du nicht mitmachen.
Na doch, jetzt mache ich es erst recht.
Mit so Hufschuhen?
Ja, kennst du die?
Ja.
Ja, und das tragen momentan so viele. Ja, ich bin ja auch ein bisschen in der Fashion-Bubble auf Instagram und da haben das richtig viele.
Du weißt, wo wir alle wohnen, ne? Wir wohnen jetzt nicht gerade in den It-Stadtteilen.
Nee, das stimmt. Aber du, manchmal bin ich im It-Stadtteil unterwegs und da trage ich meine Hufe.
Ja, da kannst du deine Hufe
anziehen.
Nee,
aber eigentlich will ich doch auch sagen, dass ich es nicht schön finde. Ach so. Aber ich meinte nur, dass ich es...
Aber das geht ja darum, welchen du verfolgt hast, das heißt, welchen du schon mitgemacht hast.
Ach so.
Ja, ja.
Den ich selber schon mal gemacht habe, den ich jetzt nicht mehr schön finde.
Also ich muss sagen, deine Wheelie-Phase fand ich extrem Wheelies. Anstrengend.
Die war so laut.
Ja, und du warst zu doll into it. Also du bist überall. Bestimmt ein Jahr lang nicht mehr gelaufen.
Ich bin überall hingefahren. Oh, in den Schulgängen konnte man die so gut, man ist immer so angerannt und dann, das war toll. Ja, okay, vielleicht nehmen wir das. Aber sonst fällt mir nicht wirklich was ein, wo ich jetzt so drauf zurückdenke, gucke und denke, außer halt so die früher, die Sachen.
Ja, aber das waren eigentlich keine schlimmen Sachen. Ja.
Ja, komm, dann nehmen wir Wheelies. Und ich denke, aktuell finde ich die Hufeisen komisch, aber vielleicht in einem Jahr.
Vielleicht trägst du sie auf der Hochzeit.
Ja, nein, das nicht mehr, da habe ich schon alles. Naja, jetzt an dich eine Frage. Was ist das seltsamste Geschenk, das du je bekommen hast?
Also ich muss sagen, ich habe zum Glück noch nie so Bügeleisen oder so von meinem Mann bekommen, weil er wäre auch nicht mehr mein Mann.
Dinge, für die ich meinen Mann verlassen würde.
Richtig. Ah, das. So, was ist das Seltsamste?
Ja, was, Geschenk, was du je bekommen hast.
Also, was ich auf jeden Fall hasse, und das werden alle Novemberkinder mitfühlen, ist, wenn man Adventskalender zum Geburtstag bekommt.
Hast du schon mal?
Ja. Weil, hallo, how dare you? Es ist mein Geburtstag. Ich will nicht ein blödes Weihnachts-Pre-Geschenk bekommen. Da werde ich wirklich fuchsig. Ansonsten kann ich mich nicht so richtig an so ganz komische Geschenke erinnern. Manchmal muss ich ehrlich sagen, finde ich es komisch, was für Bücher einem geschenkt werden. Aber ich finde Buchgeschenke auch sowieso ganz schwierig. Also, weil da leider zeigt sich da immer sehr doll, wie gut jemand einen kennt. Und wenn mir dann jemand so einen Science-Fiction-Thriller schenkt, denke ich immer so, ja, dich lade ich nächstes Mal nicht mehr ein.
Ja, also einfach Geschenke, bei denen man merkt, du hast keine Ahnung, welche was ich mag.
Ja, und die kommen immer von den gleichen Personen.
I know. Das würde bei uns nicht passieren. Vor allem bei Lina, die würde dir wahrscheinlich sehr gute Buchgeschenke machen.
Ja, wobei, ich glaube, die würde versuchen, so mir ein Kompliment zu machen damit. Also sie würde mir was schenken, wo sie, ich glaube, sie würde sich nicht trauen, mir das zu schenken, was sie eigentlich weiß, was ich wirklich will, und würde mir so ein bisschen was Schlaueres schenken.
Meinst du?
Ja. Ich glaube, sie würde mir so sagen wollen, so, hey, I see you, du bist mehr als eine smut-liebende Romance-Queen. So, hier ist was Intellektuelles, aber in Wahrheit, weißt du, will ich einfach nur Fay und mit sehr großer Flügelspannweite.
Was laberst du da? Ja, da gehen wir gar nicht erst rein. Manchmal, wie du schon meintest, haben die auf einmal irgendwelche Buchgespräche, wo ich überhaupt nicht mehr mitkomme, und die reden über irgendwelche Fabelwesen mit Flügeln, die sich da gegenseitig befriedigen. Also das ist auch weird. Mit Hörnern und so?
Alles. Hörnern und mit The Knot. Aber da will ich dir jetzt nicht voran, was das ist.
Okay, für die, die zuhören und wissen, was das ist, viel Spaß bei euren Büchern. Komischer Buchgeschmack. Gut, Vava, danke, dass du hier warst. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass ihr auch einen eigenen Podcast habt, den ihr auch auf Spotify findet. Beziehungsstatus kompliziert. Sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Jede Woche postet ihr oder stellt ihr neue Folgen online und sprecht über eure Beziehungen, Partnerschaften, Beziehungen zu Eltern, über alles, was euch beschäftigt. Möchtest du dazu noch
Psychologie
was sagen?
Und
genau.
Feminismus.
Stimmt. Weil dein Partner, Ehemann, Lukas Sielmann, der gleich übrigens auch zum Podcast kommt, Psychotherapeut in Ausbildung ist.
Ja.
Oder?
Ja.
So sagt man es noch. Ja, weil ich frage mich jedes Mal, wann kann ich einen Psychologe nennen?
Ja, ne, Psychologe kannst du ihn nennen. Das
Ach so,
ist er schon.
Psychotherapeut.
Psychologischer Psychotherapeut ist er dann.
Oh, so kompliziert. Ja, leider.
Noch ist er Pia, heißen die.
Pia, okay. Dann werde ich da gleich noch mit ihm drüber sprechen. Und ja, ich danke dir, dass du hier warst und wir über das Thema Freundschaft gesprochen. Ich freue mich, dass du meine Freundin bist und ich hoffe, dass wir noch sehr, sehr, sehr lange, manchmal sehe ich so Videos auf Instagram, wo so Omis so auf einmal mitten auf der Straße so am Anfang zu tanzen oder so ganz süße Sachen machen, und dann denke ich mir immer, das sind wir.
Na, außer, dass ich dann wahrscheinlich nicht tanze, sondern
du daneben sitzt und Boah, Fabio, dem muss ich jetzt erstmal sagen, was wir hier alles gesagt haben.
Ja, damit muss er leben. So ist das. Da soll er dich halt nicht so nachäffen.
Und nicht so eine Zicke sein.
Weißt du, was ich immer denke, wenn man so Geschichten über andere erzählt? Naja, du hast die Geschichte ja produziert.
Du weißt, bist
du
so
selber schuld.
Problem, ja. Das ist gut. Na gut, ciao, ciao.
Tschüss.